Es ist 19:30, meine Damen und Herren, an dem Dienstag, 17. November. Und nach dieser halben Stunde Synapsenfunk freue ich mich sehr, dass wir rausgehen fort SC Musikbar raus zu einem Live-Digital. Ich hoffe, wir sind alle parat draussen und wir probieren es. Es geht weiter mit Rummelradio, mit dem Matthias Schüssler und seinem Digital.
Radio Stadtfilter, mitten aus dem Rummel. Kommen Sie, hören Sie, schauen Sie und staunen Sie. Rummel Radio Live.
Wenn ihr bei Marshmallow an Google und bei Bierenschnitz an Apple denkt, dann seid ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist die Sendung von der Woche 47 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler und wir senden, wie schon gesagt, live aus der Esse Music Bar da zu Winterthur. Und Apple, das ist nicht nur die wertvollste Marke, sondern auch das reichste Unternehmen. Gut 720 Milliarden Dollar ist die Marke von Apple im Moment wert. Das ist mehr als das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz. Und das Interesse an Apple ist gigantisch. Wir Tech-Journalisten haben gar keine andere Wahl, als uns von Apple die Agenda diktieren zu lassen. Und trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ist das vier Jahre nach dem Steve Jobs seinem Tod eigentlich noch gerechtfertigt? Ich diskutiere diese Frage mit dem Jean-Claude Frick. Er war vor einem Jahr schon mal bei uns gewesen. Er bloggt auf ifrick.ch und er ist, würde ich jetzt mal behaupten, Apple einigermaßen wohlgesonnen, während ich vielleicht gewisse Vorbehalte habe. Und jetzt ist der spannende Moment. Jean-Claude, hörst du mich eigentlich?
Ich höre dich perfekt, Matthias.
Ich muss dich da vielleicht noch ein bisschen lauter machen. So? Du hörst mich.
Die Technik macht es eigentlich zwar zu Bern sitzen, aber bei euch zumindest zu Winterthur mehr oder weniger live vor Ort bin.
Genau. Und ich frage dich mal, Jean-Claude, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du eigentlich im Moment mit Apple?
Sagen wir mal, 10 wäre perfekt, wunderbar, super zufrieden. Und 1 wäre gar nicht zufrieden.
Genau.
Dann würde ich mal sagen, aktueller Stand heute, Mitte November, ist etwa eine 7.
Eine 7, also doch sehr zufrieden. Was hat denn Apple in letzter Zeit so richtig gut gemacht aus deiner Sicht?
Also ich bin der Meinung, dass sie, vor allem beim iPhone, schaffen sie es eigentlich immer wieder, dass sie, das iPhone ist ja so ein bisschen quasi der VW Golf von Apple, also enorm wichtig, tut einen ganzen grossen Teil vom Umsatz generieren. Da muss man entsprechend vorsichtig sein, wenn man das aktualisiert, weil auf der einen Seite will man bestehende Kunden nicht allzu fest vergraulen, dass sie das Gefühl haben, boah, Mist, jetzt habe ich gerade erst eins gekauft und das Neue ist viel besser. Andererseits will man ja neue Kunden haben. Ich finde, das geht bezogen auf das Apple iPhone, machen sie eigentlich hervorragend gut. Das haben sie irgendwie gut im Griff und sie schaffen es an und für sich eure Produktpalette sehr sorgfältig immer wieder zu erweitern, auch wenn vielleicht halt die Revolutionen, die man sich früher gewöhnt ist, im Moment ein bisschen ausbleiben, das ist schon so.
Tust du jetzt aber da nicht schon ein bisschen das schönreden, weil unter uns gesagt, du hättest doch schon eigentlich auch Freude daran, wenn wieder mal so ein richtiger Knaller käme von Apple, wo alle sagen, boah, das ist jetzt mehr gewesen, weder dass der Tim Cook auf der Bühne behauptet hat mit Amazing und Wonderful und was er da immer so für Vokabel benutzt.
Ja, also ich glaube, wir Techis, also nicht nur wir Tech-Journalisten, sondern und ganz generell, wir Benutzer wünschen uns das natürlich immer, ob es von Apple ist oder nicht, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ich würde mir das auch von Samsung oder von Google wünschen. Und wenn ich jetzt overall die alle mal anschaue, wenn ich so ein bisschen die aktuelle Technik anschaue, dann muss ich sagen, es ist schon so, die Konkurrenz hat enorm aufgeholt, die Konkurrenz hat bei vielen Sachen Apple auch schon überholt. Und grundsätzlich bleiben aber bei allen, oder das ist nicht nur bei Apple so, bleiben bei allen eigentlich die Revolutionen ein bisschen aus. Man hat zumindest im Bereich Smartphone hat man so das Gefühl, ja, das ist ausgereizt. Da geht es zwar immer weiter mit schneller, besser, schöner etc., aber letztendlich eben eine Revolution ist es eigentlich nicht. Wenn nicht ein Ultra-Freak ist, kann problemlos ein Smartphone, das gilt für ein iPhone, wie aber auch für ein Samsung, irgendetwas, ein Smartphone, kann das eigentlich 2-3 Jahre lang behalten, weil so gross sind die Schritte nicht mehr wie früher. Von dem her, ich wünsche mir natürlich irgendein Mega-Gadget, wo ich denke, wow, das muss ich unbedingt haben. Von wem das ist, ganz ehrlich gesagt, ist mir eigentlich egal.
Gut, dann muss ich jetzt trotzdem ein Schiedchen anlegen und sich sagen, du hast da damit ja schon recht, aber ein grosses Problem ist ja zum Beispiel auch, dass die Apple-Produktqualität in letzter Zeit recht mangelhaft war. Wir haben diverse Gates gehabt, wir haben das iOS 8.0.1 gehabt, das zurückgezogen werden musste. Ich habe, wo das Apple Music kam, habe ich ein Debakel erlebt, in dem die iCloud Mediathek bei mir völlig verschossen worden ist. Wir haben von verschiedenen Sicherheitslücken gehört, zum Beispiel die Xara-Sicherheitslücke. Da ist eins nach dem anderen passiert, wo eigentlich bei so einem grossen, bei so einem wichtigen, bei so einem gut geführten Unternehmen nicht dürfte passieren.
Ja, jetzt müssen wir sie vielleicht ein bisschen auseinandernehmen und die Sachen einzeln anschauen von diesen Gates, die du sprichst. Ganz generell muss man sagen, und das ist ein Problem, das natürlich Apple ganz speziell betrifft, es wird alles zu einem Gate. Ich meine, das kennst du, gerade wir Technikjournalisten, wir berichten gerne über Apple, es gibt den meisten Klicks, kaum schreibt eine Zeitung über Apple, wird plötzlich interessanter. Demzufolge, wenn irgendwie von 10 Millionen Smartphones 7 verbiegen, dann ist sofort das Bandgate da.
So ist
wenn
es.
Wenn jetzt Display kaputt geht, ist es auch ein Displaygate. Bei anderen passiert das auch, aber es interessiert halt einfach niemand. Also von dem her, Apple steht natürlich enorm im Fokus. Wo ich dir recht gebe, muss man ganz klar sagen, es sind zwei Punkte. Das eine ist, dass die Softwarequalität teilweise mangelhaft ist. Das war man sich früher nicht gewöhnt gewesen von Apple. Dort haben sie zum Teil wirklich böse Sachen gemacht und vielleicht, wenn wir diesen Punkt mal zusammen diskutieren wollen, wobei da können wir fast nicht streiten, aber da bin ich mit dir einer Meinung, Apple Music, das ist tatsächlich, ich sage es mal ganz böse, ein bisschen ein Griff ins Klo. Das ist tatsächlich ein MeToo-Produkt, wo man genau. Eigentlich keinen Grund gibt, warum man das muss brauchen. Dort muss ich sagen, gebe ich dir recht.
Du nimmst mir gerade den Wind aus den Segel, ja.
Ja, ich wollte nicht den Wind aus den Segel nehmen, es ist ja kein Problem. Aber dort, ich glaube, dort sind wir uns einig. Also Apple Music, das hat Apple müssen machen. Das ist für Apple strategisch sicher interessant. Es ist nicht so wichtig, dass sie extrem viel Ressourcen haben reingesteckt. Sonst wäre es wahrscheinlich besser, das Produkt. Also Apple kann man wirklich sagen, möchte halt dort auch dabei sein. Das sind sie, aber in meinen Augen gibt es wirklich keinen Grund, zum Beispiel von Spotify zu wechseln. Bei anderen Sachen, beim iOS zum Beispiel, beim Betriebssystem vom iPhone und vom iPad, ich denke, dort muss man natürlich schon auch sehen, das Zeug wird immer komplexer. Das soll jetzt nicht eine Entschuldigung sein, aber es ist natürlich ein Problem, wenn ich vergleiche iOS 6 oder 5 vor ein paar Jahren, ja, das ist rund gelaufen, wunderbar, man hat aber in hunderten weniger Features gehabt, als man das heute hat. Heute ist die Vernetzung auch viel grösser. Man hat enorm viele Dienste. Apple hat in die iCloud sehr, sehr viel Geld investiert und hat heute die Möglichkeit, dass man das alles auch in Cloud hat. Wie Google das ja schon seit Jahren macht. Und da kommen natürlich WWLi auf. Also ich zum Beispiel persönlich muss sagen, im Allgemeinen komme ich extrem gut mit so Updates aus. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Mein iPhone hat noch nie gesponnen danach. Aber ich weiss von vielen, ich kenne auch viele, die sagen, Mist, jetzt habe ich das neue Update gemacht. Jetzt sind alle meine Kontakte weg oder meine Fotos sind doppelt und so weiter. Also da gibt es ganz klar immer wieder Probleme. Ob jetzt die auf spezifisch Apple sind, weil sie es einfach generell nicht mehr im Griff haben oder ob das einfach auch an der Komplexität liegt, ob es wenig getestet wird, das möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ganz ehrlich gesagt, mute ich mir da nicht an, dass ich das beurteilen kann. Aber ich stelle schon auch fest, dass Updates früher hat man die bedenkenlos installieren können, ohne etwas zu überlegen.
Und heute hat man immer ein ungutes Gefühl dabei. Das
ja,
ist schon
genau.
So.
Das ist etwas, was man heute vielleicht nicht mehr unbedingt so macht. Wobei auch dort muss ich sagen, ich habe jetzt vorgestern das Google Nexus 6, also ganz aktuell, also vom letzten Jahr, aber ein aktuelles Google Phone mit Android 6.0 aktualisiert. Und ganz ehrlich gesagt, das hat auch ein paar Lampen gegeben.
Gut, das glaube ich dir sofort. Bügt man doch auf die Schienen ein, wo man. Schiene ist ein gutes Stichwort. Wir hören immer wieder Züge da nebendran, die im Bahnhof einfahren. Darum habe ich es jetzt vielleicht ein bisschen mit der Zugmetapher im Moment. Also in die innovative Diskussion oder in die Diskussion um Innovation ein. Und da ist ja heute, oder nein, nicht heute, aber letzte Woche ist das iPad Pro rausgekommen. Und da ist ja zum Beispiel aufgefallen, dass da ein wichtiger Bestandteil von dem iPad Pro ist der Stift, aber der ist einfach noch nicht parat gewesen. Den kann man bestellen, aber man kommt ihn noch nicht über im Moment. Das ist doch ganz klar etwas, was eigentlich nicht passieren darf und was darauf hindeutet, dass das Produkt noch nicht fertig ist, was rausgekommen ist.
Nein, das würde ich jetzt wirklich unterscheiden. Also, über einen Stift können wir dann gerne noch diskutieren, aber ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob das Produkt fertig ist oder nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass sich Apple offensichtlich verrechnet hat. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ein iPad, das ja auch wahnsinnig teuer ist, ganz ehrlich gesagt, ich kann für das so einen Apple Notebook kaufen für einen Gleichpreis, dass das offensichtlich haben sie das zu wenig produziert. Beziehungsweise es ist ja so, beim Apple iPad Pro, dass man das kaufen kann ohne Stift. Beziehungsweise andersrum gesagt, man muss, wenn man will, den Stift noch zusätzlich kaufen. Und es sieht für mich schon so aus, als hätten sie den Stift und übrigens auch das Smart Keyboard, also die Tastatur, die es dazu gibt oder die man dazu kaufen kann, hätten sie die einfach zu wenig produziert. Die haben aktuell eine Lieferfrist von 5 Wochen, ist nicht total nervig, weil Apple ja selber sagt, hey, das ist speziell an dem iPad Pro, genau. Nicht nur, dass es riesengroß ist, sondern eben genau der Stift.
Also
das ist dann nicht zu haben. Also, das hat eigentlich mit dem Produkt, mit der Ausgereiftheit vom Produkt in meinen Augen nichts zu tun, aber das ist ein Fehler in der, man kann quasi sagen, in der Supply Chain, eigentlich in dem, wo der Tim Cook ganz stark
eben,
ist.
Genau, das wollte ich sagen, er kommt dort her und das ist...
aus dem Ecke, oder? Und das ist, da gebe ich dir recht, das ist sehr unschön, das ist man sich früher von Apple nicht gewöhnt gewesen, außer vom iPhone, dort ist man sich gewöhnt, dass man ein bisschen warten muss. Beim iPad Pro ist das jetzt im Moment auch der Fall, eben nicht beim Pro, aber bei den Zusatzsachen. Das ist unschön, ja, keine Frage.
Aber auch sonst, wenn man es anschaut, dann ist einfach zum Beispiel der Homescreen in dem iPad Pro, das hat etwa einen, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber etwa einen doppelt so grossen Bildschirm wie das iPad bisher. Aber es ist einfach der genau gleiche Homescreen, der ausskaliert ist. Es sieht einfach aus wie ja, unter den Fotokopierer gelegt und vergrößert. Das heisst, beim Homescreen, bei der Bedienung von dieser Benutzeroberfläche, hat sich Apple überhaupt nicht einfallen lassen, wie man jetzt mit dem viel grösseren Platz könnte besser arbeiten, was man könnte rausholen. Das ist irgendwie aber einfallslos, oder? Da hätte man viel mehr können rausholen, hätte man mehr müssen rausholen.
Ja, ich hoffe auch, dass da noch etwas kommt, weil die Hardware war ja da, der Bildschirm ist gigantisch, hochauflösend, das ist an sich ein super geiler Screen, den man dort drin hat. Ich gebe dir recht, es ist schade, wenn man Icons hat, die so gross sind, dass sie fast mit der Handfläche
drücken. Genau, klar.
Das ist eigentlich schade. Man sieht aber auch, was möglich ist. Man sieht zum Beispiel die ihre Apps schon haben angepasst. Die machen ganz spannende und ganz hervorragende Sachen auf dem iPad Pro. Ich gebe dir recht, man fragt sich ja, aber hey, Apple hat ja iOS 9.1 entwickelt, spezifisch quasi für das iPad Pro, mit Funktionen drin für das iPad Pro. Aber irgendwie sieht man das nicht. Das ist wirklich nicht schön.
Business Insider hat geschrieben zu dem iPad Pro, Apple just admitted Microsoft was right. Weil sie machen jetzt das, was Microsoft mit dem Surface schon länger probiert. Das heisst, abnehmbare Tastatur, ein Stift, Multitasking vielleicht auch, à la Windows 8, wo man zwei Programme nebeneinander haben kann. Da ist es schon schwierig, nicht, wenn man sagen wir jetzt, ich wäre jetzt ein eingefleischter Windows-Fan, ich könnte mir die Häme nicht verkneifen.
Ja, natürlich, klar. Und das ist ja okay. Also ganz ehrlich gesagt finde ich das eigentlich auch gut. Jahrelang haben alle von Apple kopiert. Apple hat immer geschaut, was die anderen machen. Wir dürfen nicht vergessen, auch das erste Touchscreen-Smartphone, das iPhone, hat ja nicht Apple erfunden. Aber sie waren einfach die Ersten, gewesen, sagen wir mal, die es richtig gemacht haben. Und von dem her haben sie sich klar vom Surface Pro 2, 3 oder 4 inspirieren mit dieser Idee. Aber man darf etwas nicht vergessen, gerade beim iPad Pro, denke ich, ist wichtig, Apple geht trotzdem ganz einen anderen Weg. Das Ding sieht zwar genau gleich aus. Also während wir hier zusammen reden, habe ich vor mir ein iPad Pro und rechts daneben Surface Pro 4. Die beiden aktuellen Geräte von Microsoft und Apple. Und Microsoft sagt quasi, hey, bei uns gibt es ein Betriebssystem, das ist Windows 10. Und das läuft auf jedem Gerät. Das läuft auf einem kleinen Smartphone, das jetzt Ende Monat rauskommt. Das läuft eben auf dem Surface, das läuft auf Tablets. Das läuft aber auch auf dem Gaming-PC. Apple umgekehrt sagt, hey, ich habe zwei Betriebssysteme. Ich habe das iOS, das einfache, das eingeschränkte eigentlich, Mobile-Betriebssystem. Das läuft auf dem iPad Pro, das klein ist wie ein Computer, aber es ist eben trotzdem ein anderes Betriebssystem. Und für die, die wirklich Full Power brauchen, die ein Terminal wollen, die wir rumhacken können, die haben dann quasi ein MacBook genau. Pro und so weiter. Also dort ist ein ziemlich, finde ich, ein fundamentaler Unterschied, auch wenn die Geräte sehr ähnlich aussehen, ist die Philosophie dahinter, hat Apple ganz eine andere als Microsoft.
Welche Philosophie ist denn leistungsfähiger? Darüber könnten wir streiten. Ich würde sagen, Microsoft hat schon einen Punkt da, weil was ich jetzt gehört habe, das iPad Pro positioniert sich ja auch ganz klar im kreativen Bereich. Das heisst, es ist gedacht für Leute, die darauf zeichnen, die grafische Gestaltungen machen, die den Stift benutzen. Mit dem kann man schraffieren, mit dem kann man wirklich fast arbeiten wie mit echten Zeichnungswerkzeugen. Aber die Leute, die so könnten und sollten arbeiten aus Sicht von Apple, die sagen mir alle, das ist schön und gut, aber ich brauche eigentlich trotzdem zwischendurch den richtigen Photoshop. Ich muss mit einer richtigen Desktop-Software arbeiten können, wo der ganze Power vom Desktop dahinter steht. Und das ist beim iPad Pro nicht der Fall. Also gerade Datenaustausch, da musst immer wieder halt dann doch die Daten auf dein Gerät überschaufeln am Desktop und so. Und da dunkt es mich schon nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, das iPad Pro wird funktionieren, wenn zum Beispiel Adobe alle ihre professionellen Apps früher oder später dann auf das iPad bringen. Aber wenn Adobe findet, das machen wir nicht, dann wird das iPad Pro ein wahnsinniges Nischen-Dasein führen.
Also ich denke, es sind zwei Sachen. Es wird natürlich grundsätzlich ein Nischen-Dasein führen, einfach anhand vom Preis. Es gibt nicht so unglaublich Millionen viele Leute, die bereit sind, 1200 Schweizer Franken für so ein grosses Tablet auszugeben. Aber die es machen, und das sind natürlich von Sicht von Apple aus die Kreativen, Adobe hat sich schon committed, Adobe hat schon Photoshop mit 2-3 Apps auf das iPad Pro gebracht, die sind schon angepasst, das wird sicher noch weitergehen in diesem Bereich. Und übrigens, Microsoft, und das ist ja etwas, was bei der Surface-Abteilung, die eben Surface Pro machen, sicher Tränen hat hervorgerufen, Microsoft gehört zu den Ersten, die ihr Office-Paket auf dem iPad Pro für das iPad Pro angepasst haben. Und das Office auf dem iPad Pro funktioniert ganz hervorragend. Du kannst dich absolut mit dem Office von Windows 10, das eben auf dem Surface läuft, messen. Das scheint sicher die Hardware-Abteilung von Microsoft ziemlich heftig an. Aber Satya Nadella ist eben ein cooler Typ, der Chef von Microsoft, der sagt, mir ist es eigentlich egal, auf was für einer Plattform das läuft. Hauptsächlich, die brauchen unsere Apps. Und ich denke, dort ist natürlich die Zukunft von den Apps, du hast schon recht. Aber man darf nicht vergessen, ja, mit ein paar Designer, Grafikdesigner und von Werbeagenturen geredet in den letzten paar Tagen. Und einige von denen haben mir gesagt, weißt, an und für sich die Einfachheit von so einem Mobile-Betriebssystem, keine Angst um Viren müssen zu haben, keine Angst haben, dass man es das verbasteln kann, das läuft einfach.
Ja.
Es ist relativ simpel aufgebaut. Das kommt mir entgegen in meinen Workflows, gerade in den kreativen Workflows. Da brauchst du nicht 2000 Programme, wo du hin und her switchst. Also das könnte unter Umständen die Leute durchaus sogar ansprechen. Ich gebe aber zu, persönlich, ich habe seit letztem Freitag das iPad Pro, bin ich jetzt am herausfinden. Ich versuche jetzt mal einen Monat lang mein MacBook daheim zu lassen und konsequent mit dem Ding rumzulaufen. Ich teste das. Ich kann noch nicht ein abschließendes Feedback geben. Das erste Feedback nach einer Woche ist, es geht erstaunlich viel. Es geht mehr, als ich gedacht hätte. Es gibt ein paar ganz coole Shortcuts, wo man sich als Mac-User vom Mac gewöhnt ist, auf dem iPad Pro. Das ist cool. Aber ob es dann wirklich funktioniert, jetzt für mich als Journalist, als Blogger, ob ich das alles so machen kann, das kann ich dir in 2-3 Wochen sagen, wenn ich wirklich damit geschafft habe. Ich werde es zumindest mal versuchen.
Da bin ich gespannt auf dein Fazit. Ganz kurz, Apple TV, das jüngste Produkt, Apple TV 4. Was haltest du von dem in einem Satz?
Ich bin echt Fan von diesem Ding. Ich schaue nie Fernsehen, muss man sagen. Bei mir ist der Fernseher quasi der Screen für die Gaming-Konsole. Ich spiele ab und zu. Und ich finde, der Apple TV ist wirklich eine heisse Kiste, weil er zeigt einfach, der Power kommt dann in ein Device, wenn du Apps hast und wenn du coole Leute hast, die Apps programmieren. Und das hat natürlich Apple. Das Ökosystem von iOS ist gigantisch gross. Und viele von denen sind jetzt schon auf ein Apple TV 4, auf einen aktuellen Apple TV übergehüpft. Und das macht die Plattform auf einen Schlag spannend. Also Apple TV, muss ich wirklich sagen, finde ich ganz eine coole Kiste für im Wohnzimmer.
Gib ich dir weitestgehend recht. Ich würde einfach sagen, das wäre gut gewesen vor 3 Jahren, vor 2 Jahren und heute sind sie wahnsinnig spät damit.
Ja, klar, definitiv. Da gebe ich dir völlig recht. Gut. Ich meine, der Apple TV, den wir vorher hatten, als Hobby ist er ja betitelt worden von Steve Jobs, ist eben leider wirklich Jahrzehnte, nicht, aber jahrelang ein Hobby gewesen. Und das hat man dem Ding eben angemerkt. Oder? Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ein Hobby. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Ressourcen drin gesteckt. Aber es hätte gerne schon vor 2-3 Jahren dürfen kommen. Da bin ich mit dir einer Meinung.
Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, der Apple Watch. Da mache ich fälle ich jetzt mal ein ganz harsches Urteil. Ich sage, nach der Zeit, wo sie im März ist, hat sie nicht geschafft, in dem Genre der Smartwatches etwas wesentlich zu bewegen. Sie bietet keinen echten Mehrwert im Bereich von dem von der Smartwatches. Sie ist ein Second Screen für Smartphone. Es ist ein Produkt, das mich, das viele Leute kalt lässt. Es ist irgendwie nicht so richtig durchdacht, indem die Apps lange Zeit nicht so funktioniert haben. Jetzt mit dem neuesten Update vom Betriebssystem ist es ein bisschen besser geworden. Aber es ist immer noch, in den Details kann man viel kritisieren. Und grundsätzlich das grösste Problem, das ich damit habe, es ist einfach eine Fehlkonzeption, in dem äußerlich ist die Apple Watch ein zeitloses Luxusgut und innerlich hat sie ein technisches Innenleben, das extrem schnell veraltet. Das ist einfach, das geht nicht auf, das Produkt, sage ich.
Also ich sage es mal so, es ist eigentlich viel, viel einfacher. Und es ist spannend bei der Apple Watch, dass sich ja wirklich alle, die sich in irgendeiner Form äussern zur Technologie, sich ja seit Monaten über die Apple Watch äussern und eigentlich alle in meinen Augen vergessen einen ganz entscheidenden Punkt.
Nämlich, jetzt bin ich gespannt.
Nichts mit Apple zu tun. Und zwar geht es einfach darum, eigentlich braucht, ich sage es ganz böse, kein so ein Smartwatch. Punkt. Ja. Und das ist genau das Problem. Es braucht eigentlich niemand. Die Zielgruppe der Leute, das ist nicht wie beim Smartphone, wo glaube ich inzwischen sogar meine Großeltern überzeugt sind, das muss ich haben. Bei einer Smartwatch, das ist ganz, ganz eine begrenzte Zielgruppe. Das sind die Freaks, die die Notifikationen lieben. Wenn ich einen sehe, der seine Notifikationen auf dem Smartphone schon mal hat deaktiviert, der braucht definitiv keine Smartwatch. Also es ist eine sehr eng begrenzte Gruppe. Wenn wir aus dieser Gruppe, wenn wir in diese Gruppe mal reingehen und die mal auftun, dann finde ich an und für sich hat Apple einen hervorragenden Job gemacht. Wir können dann noch darüber diskutieren, über den Spagat zwischen Luxusgut und Technik. Da gebe ich dir recht, das ist sehr etwas Spezielles. Hat bis jetzt noch niemand probiert, ob das geht. Zeigt sich aber übrigens, dass die anderen jetzt auch kommen. Tag Heuer hat ja jetzt gerade vor einer Woche eine Smartwatch rausgegeben, die 1400 Stutz kostet. Also sind wir ja schon wieder bei einer Apple Watch vom Preis her. Aber das ist genau der Punkt. Also ich denke, Apple hat es an und für sich geschafft, die Leute, die es interessiert, damit anzuziehen. Man darf auch nicht vergessen, Apple hat ungefähr innerhalb von 4 Monaten 80% Marktanteil im Smartwatch-Bereich gemacht. Das Problem ist einfach, es ist relativ wenig. Das sind ein paar Millionen, vielleicht 5, 6, 7, man weiß nicht genau. Aber alle anderen verkaufen massiv noch viel weniger. Also sprich, es will halt einfach niemand eine Smartwatch, weil eigentlich der Normalbenutzer dort drin keinen Grund sieht, eine anzulegen.
Und das aber wäre das nicht genau der Moment gewesen, Entschuldigung, wo dann der Steve Jobs zum Beispiel, wo er noch gelebt hat, gesagt hat, nein, das Produkt machen wir nicht. Wir machen kein Nischenprodukt. Wir sind nicht der Hersteller wie Pebble oder so, wo die Nische wunderbar bespielt, sondern wir sind die, die da sind, um den ganz grossen Markt zu bedienen. Das lassen wir einfach, das ist nicht unser Geschäft. Und da können wir eigentlich nur, wir können ja tatsächlich nur den Skeptiker in die Hand spielen, die am Schluss sagen, ja, Apple hat es nicht geschafft. Sie haben sonst können, was weiß ich was, den MP3-Player revolutionieren. Sie haben das Smartphone eigentlich erfunden oder marktreif gemacht. Aber da haben sie diesen Anspruch nicht erfüllt.
Ja, aber das Problem ist natürlich, also gut, ich meine, es ist völlig müßig darüber zu diskutieren, was der Steve Jobs hat gemacht. Das ist auch etwas, was Apple-Journalisten gerne machen, aber das bringt ja nichts, er ist tot, Punkt. Aber auf der anderen Seite denke ich, der Punkt, der dort natürlich ist, ist der, Apple, es ist nicht so, dass sie nur Massenmarkt bedienen. Wir dürfen nicht vergessen, Apple ist, und das vergisst man immer, weil sie so wertvoll sind, weil sie so gross sind, ist eigentlich ein Nischenanbieter. Apple hat in keinem Markt, wo sie drin sich bewegen, haben sie in irgendeiner Form eine Mehrheit vom Markt. Also im Vergleich zu Android ist iOS verschwindend gering. Wir reden von 20-25% Marktanteil. Bei den Macs sieht es genau gleich aus, noch viel schlimmer, ungefähr 6%. Der einzige Bereich, wo sie fast ein bisschen dominiert haben, auch ein paar Jahre lang, ist der mit den iPads, mit den Tablets. Hat sich inzwischen schon wieder geändert. Also Apple ist zwar ein Massenhersteller, aber es ist nicht so, dass sie nur Massenmarkt, dass sie nicht auch Nischen mal ausprobieren. Das haben sie früher auch gemacht. Also von dem her, vielleicht hätte Steve Jobs sogar gesagt, komm, wir probieren es und machen es besser. Im Wissen, dass vielleicht nur 3% von allen iPhone-User überhaupt interessiert, aber denen geben wir dafür eine coole Lösung. Also, das ist natürlich eben, das kann man nicht wissen, was er gemacht hat, aber an sich in der Geschichte von Apple ist es nicht so falsch, dass man auch etwas macht, das nur einen gewissen Teil von den eigenen Benutzern anspricht.
Ja, da würde ich dir recht geben, wenn Apple das Produkt auch mit einer gewissen Bescheidenheit in den Markt eingeführt hätte, halt vielleicht eine kleine Runde mit ein paar Journeys, die dann mit dem Tim Cook und mit ein paar Leuten hätten können reden. Aber nein, Matthias. Trotzdem wird da wieder der Gottesdienst zelebriert, wo die Heerscharen von der ganzen Welt müssen antraben.
Aber Matthias, ja. Apple und Bescheidenheit, das hat es nie gegeben. Das ist DNA von Steve Jobs. Das ist typisch Steve Jobs. Der Steve Jobs ist nie hergegangen und gesagt, wir haben da noch so etwas Lustiges gemacht. Er ist immer hergegangen und gesagt, wir haben erfunden, wir haben das Geilste auf der Welt und alle anderen sind Pfeifen. Also das ist natürlich ein typisches Steve Jobs DNA. Oder?
Genau darum sage ich, du hast grundsätzlich mit deiner Argumentation schon recht. Aber dort passiert einfach der Disconnect zwischen dem Anspruch, die Welt quasi zu beherrschen, und so treten wir auf. Und dann kannst du nicht mit einem Nischenprodukt kommen. Dann kannst du nicht einfach das mal ein bisschen Zehen ins Wasser stecken und schauen, wie sie entwickelt, sondern dann musst du diesen Ansprüchen gerecht werden und
Kategorie der Wearables definieren. Du sagst, Ansprüche gerecht werden. Das Problem ist genau das. In Bezug auf Smartwatches gibt es gar keine Ansprüche. Weil es will ja nie mehr rein. Es braucht eigentlich nie mehr rein. Also dort ist natürlich wirklich etwas, da macht man wie einen neuen Markt auf. Vielleicht reden wir in 5 Jahren darüber und sagen, hey, früher haben wir noch Smartphones gehabt, so komische Dinge in der Tasche. Stell dir mal vor, vielleicht ist das bis dann anders. Aber Fakt ist, heute, 2015, eigentlich braucht nach wie vor immer noch niemand eine Smartwatch. Das sage ich als Typ, der meine Apple Watch nie abzieht und immer anhat. Aber ich bin eben einer von diesen Nischenprodukten, Nischenmenschen in dem Sinn. Also von dem her ist natürlich das schon so, dass es einfach diesen Markt noch gar nicht gibt.
Ich glaube eben auch, dass das Luxusthema haben wir angesprochen und das hat bei mir ganz klar auch zu einer Entfremdung zu Apple geführt, weil ich habe gefunden, dass mit dieser Luxusmarke, das passt mir einerseits nicht, es hat wirklich so einen Anspruch, jetzt einfach oben das Geld abzusahnen und es verratet von mir aus gesehen ein bisschen den Anspruch, ein Unternehmen zu sein, für die ganze Familie Produkte zu machen, die im Studentenhaushalt stehen, im Kinderzimmer stehen.
Da muss ich dir widersprechen. Aktiv widersprechen. Ja. Apple war immer ein Luxusanbieter gewesen. Apple hat sich immer geleistet, A, ein Smartphone zu bauen, das im Schnitt 2,5 Mal so teuer ist wie alle anderen. B, ein Mac zu bauen, das im Schnitt doppelt so teuer ist wie alle anderen. Apple hat immer extrem teure Produkte gemacht. Von dem her passt Apple Watch perfekt.
Aber für mich nicht. Für mich ist immer natürlich das Design, die Qualität ist im Vordergrund gestanden. Man hat sich dort können, seit dem iPhone schon darüber streiten, wie sinnvoll, ob es da nicht vielleicht auch ein bisschen günstiger gegangen wäre. Aber dort, die Apple Watch, dort steht nur noch das Design im Vordergrund. Technik ist zweitrangig und dort hat sich das gekehrt in meiner Wahrnehmung.
Okay.
Da widersprichst du mir nicht?
Bei mir, du sagst in deiner Wahrnehmung, dann sage ich, okay, klar, es ist so bei dir. Bei mir ist es nicht so. Ich habe Apple immer als Luxushersteller angeschaut, wo eben teure Produkte, vielleicht überteuert, Klammern auf, Klammern zu, macht. Von dem her, finde ich, hat Apple Watch daran nichts geändert. Im Gegenteil, sie hat einfach, es ist noch ein bisschen mehr in das Fashion-mässige, wo mir auch fremd ist, wo aber offensichtlich relativ erfolgreich ist, ist sie dort jetzt halt reingekommen. Aber man darf ja eins nicht vergessen, bei allem Blaming über die Apple Watch und über den Preis. Es ist ja nicht so, dass es nicht auch noch andere Apple Watch gibt. Also wir reden jetzt immer von diesen Editions, von diesen Türen, von diesen Hermes-Modellen und so weiter. Man kann auch für 350 bzw. 390 Franken Apple Watch kaufen und der ist mir zwar immer noch ein bisschen teurer, aber der ist mir eigentlich im normalen Range, wo Apple immer war, mit jenen Produkten, die ein bisschen teurer sind als die anderen. Also es gibt ja nicht nur die Hightech-Gold-Varianten.
Und das war sie, unsere Abrechnung mit dem reichsten Konzern vom Planeten. Ich glaube, es ist ungefähr unentschieden, oder? Würdest du nicht auch meinen?
Ja, nicht zählt.
Eben, am Schluss hast du wahrscheinlich wirklich ein wahres Wort gesprochen. Wenn man dann dem Konzern emotional gegenübersteht, das ist ein sehr individuelles Verhalten. Und da sind die einen kritischer und die anderen lassen sich immer noch gerne euphorisieren, sage ich mal. Und wenn ihr eine Meinung zu Apple habt, die in dieser Sendung nicht zum Ausdruck gekommen ist, dann schreibt ihr uns bitte auf digital@stadtfilter.ch. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Braucht ihr auch für Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live. Kummerbox Live ist in einer Woche dran und wir hätten noch ein paar Plätzchen für eure Fragen offen. Das dann aber eben, wie gesagt, erst in einer Woche. Jetzt sage ich am Jean-Claude ein ganz grosses Merci für die engagierte Diskussion. und euch da in der Essebar und zuhause vor dem Radio und dann zuhause vor dem Podcast-Empfänger. Merci für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Radio Stadtfilter.
Faszinierend.